Einen wunderschönen Sommertag wünsche ich dir. Bevor wir gemeinsam in diese Folge starten, möchte ich gerne heute mit dir meine ganz persönlichen Sommerfavoriten von Koro teilen, die aus meinem Alltag aktuell bei der Hitze überhaupt nicht wegzudenken sind. Denn wenn es draußen heiß ist, dann verliert der Körper über das Schwitzen nicht nur viel Flüssigkeit, sondern auch jede Menge wichtige Mineralstoffe, wie zum Beispiel Natrium. Deswegen haben viele so viel Bock auf was Salziges. Wie wär's denn mal mit den Linsenchips von Koro mit Trüffelgeschmack? Super knusprig, super köstlich und einfach mal was anderes als die klassische Chipstüte. Oder auch die Proteinchips Sour Cream, wenn's beim Serienabend, beim Picknick oder nach einem langen Sommertag am See auch mal was Deftiges sein darf, das trotzdem ein bisschen mehr Proteine für den Körper beinhaltet. Und was bei mir außerdem nicht lange überlebt, muss ich gestehen, sind die Erbsenflips mit Salz. Die sind leicht und knusprig und perfekt, wenn man einfach mal so irgendwie Nervennahrung und was zum Wegsnacken braucht. All diese salzigen Knabbereien und vieles, vieles mehr findest du natürlich im Shop. Und das Beste, auch diesen Monat gibt es für meine Get Happy Community mit dem Code Get Happy wieder 5% auf das komplette Sortiment. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Stöbern im Online-Shop. Der ist wirklich gigantisch. Auch ich entdecke jedes Mal irgendwas, was ich noch nicht kannte oder was ganz, ganz Neues im Shop. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und das Allerschlimmste, wirklich das Allerschlimmste für mich war die ersten 3 Wochen ich mit mir selbst. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich war immer getrieben mit anderen Menschen, immer raus, immer Hans Dampf in allen Gassen. Und plötzlich soll ich mich mit mir selber beschäftigen. Ich soll malen, ich soll Zeit mit mir verbringen, ich soll Musik hören, ich soll eine Serie angucken. Ich habe das die ersten 3 Wochen nicht hingekriegt.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen, an einem muckeligen und ich wiederhole es gern, an einem kühlen Ort seid. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hat es in Deutschland schweißtreibende 35 Grad. Fürs Wochenende sind 39 angesagt. Und ich sitze hier zwar unter einer Sonnenmarkise, aber ich kann euch sagen, mir läuft der Schweiß den Rücken runter. Und trotzdem freue ich mich so sehr auf die kommende Stunde und auf den Austausch mit meinem Gast. Es gibt manchmal Gäste bei Get Happy, wo ich schon im Vorfeld ganz schön Respekt vor der Begegnung habe. Und das liegt nicht etwa daran, weil mir ein Superstar gegenüber sitzt, sondern es liegt daran, dass ich in der Vorbereitung auf die Folge spüre, dass in mir etwas in Resonanz geht, weil etwas in mir sich an meine Biografie erinnert fühlt. Obwohl unsere Biografien inhaltlich streng genommen ganz unterschiedlich sind, ist es doch irgendwie häufig so, und das passiert meistens, wenn Trauma im Hintergrund ist, dass irgendetwas in uns berührt wird. Und meine Theorie dazu ist, dass Trauma sich erkennt. Und dass wir Menschen, die Traumafolgen in sich tragen und vielleicht einen Schmerz in unseren ersten Lebensjahren überwältigt bzw. bewältigt haben, der uns überwältigt hat, dass wir uns irgendwie ineinander erkennen. Und diese Gespräche sind nach meiner Erfahrung immer von einer besonderen Tiefe geprägt. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das auch in dieser kommenden Stunde der Fall sein wird. Ich freue mich auf den Influencer, den Podcaster, den außergewöhnlichen Menschen und den Autoren Christian Beer. Ihr kennt ihn vermutlich aus seinem, entweder von Instagram oder aus seinem Podcast Papa und Papi. Sein aktuelles Buch heißt Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Und ihr seht schon den kleinen orangenen Aufkleber. Ich gratuliere ihm schon jetzt zum Spiegel-Bestseller und sage herzlich willkommen.
Hallo, lieber Kati. Christian. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen und über meine Geschichte sprechen zu können.
Ich danke dir, dass ich hier zu Hause in eurem Garten mit dir unter der Sonnenmarkise sitzen darf.
Man darf sagen, es war deine Wahl. Wir hätten auch drin sitzen können. Aber du meintest, wir sitzen draußen, also schwitzen wir einfach ein bisschen. Ich finde, das macht es ja auch authentisch, oder?
Absolut.
Es ist doch total schön hier draußen und bei Vogelgesang und ein bisschen Poolgeplätscher. Ich finde, da lässt sich solchen Themen doch immer ganz gut besprechen.
Genau, denn das ist ja auch da, ne? Neben der Dunkelheit, neben dem Schmerz ist noch viel anderes da.
Oh ja, total. Also um was wegzunehmen, vielleicht um in der heutigen Zeit sprechen zu können. Ja, da ist ganz viel da.
Ja.
Ja, absolut.
Wir haben fast einen Jahrestag für dich. Wir haben Ende Juni und am 29. Juni 2024. Wow. Ich habe mich gefragt, ob das so eine Art ein zweiter Geburtstag für dich ist, aber da können wir vielleicht ein bisschen tiefer noch einsteigen. Mit welchem Christian oder worüber hätten wir zwei uns unterhalten heute vor 3 Jahren noch? Wer hätte mir gegenüber gesessen? Welche Themen hätten dich beschäftigt? Hätte es den Begriff Trauma in deinem Leben gegeben?
Nie. Dieses Wort hätte es für mich nie gegeben, weil ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt immer geglaubt habe, mich wird sowas nie treffen. Ich werde nie ein Thema mit der Psyche bekommen. Und weil du sagst, wer wäre dir gegenüber gesessen? Da wäre dir ein erfolgreicher junger Mann, darf man immer noch sagen, mit 45 gegenüber gesessen und der 250 Mitarbeiter führte zum damaligen Zeitpunkt. Also ich arbeite bei einer großen Airline in Deutschland. Ich bin sowohl Flugbegleiter mit Führungsfunktionen, ich war damals aber auch Führungskraft am Boden, war auch im Recruiting tätig. Also ich war sehr auf diesem Karrieretrip unterwegs. Ne? Ich war damals schon einer mit 26 der jüngsten Führungskräfte überhaupt in diesem Unternehmen. Und vor 3 Jahren sah für mich die Welt wirklich noch so aus. Da war wichtig, Geld zu verdienen, Titel zu haben, Karriere zu machen. All das stand unfassbar im Vordergrund.
Wir werden sprechen über Glaubenssätze.
Oh ja.
Wir werden sprechen über Trauma und über die Schatten der Vergangenheit, die uns häufig in der Gegenwart eine helle Zukunft verhageln, weil sie eben so viel Dunkelheit reinbringen. Es gab vor, wie gesagt, fast auf den Tag genau 2 Jahren ein Ereignis, ein Event in deinem Leben, das alles verändert hat. Und ich glaube, dass viele Menschen sich darin wiederfinden können, weil viele Menschen das kennen, wenn plötzlich die Welt zusammenbricht. Magst du uns mal mitnehmen an diesen Tag am 29. Juni 2024?
Sehr, sehr gerne. Und jetzt habe ich tatsächlich Gänsehaut, weil ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja tatsächlich in wenigen Tagen 2 Jahre her ist und wie wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergangen ist und was in diesen 2 Jahren alles passiert ist. Das holt mich gerade selbst nochmal ein, jetzt wo du es so nochmal so ausgesprochen hast. Danke dafür. Vor 2 Jahren, es ist tatsächlich der 29. Juni gewesen, ich wäre eigentlich an diesem Tag nach Los Angeles geflogen. Und ich sage schon bewusst, ich wäre, denn an dem Tag ist etwas passiert, das tatsächlich mein komplettes weiteres Leben verändert hat. Ich bin morgens aufgestanden mit einem Gefühl, was ich bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur in einer schwächeren Form kannte. Also ich bin nachts schon schweißgebadet im Bett gelegen, hatte ganz komische Träume. Ich bin morgens aufgewacht, völlig zittrig, mein Herz hat gerast, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht und ich hatte eine unfassbar tiefe Traurigkeit in mir und ich konnte gar nicht sagen, woher das kam, sondern ich war einfach wie gelähmt und ich bin eigentlich aufgestanden und habe geweint. Und ich weiß noch, mein Mann saß bereits schon unten mit unserem Sohn damals. Damals hatten wir nur unseren Sohn, der in die Schule musste. Und ich kam runter und ich guckte ihn an und ich habe noch nicht mal guten Morgen gesagt und habe schon bitterlich geweint. Und er guckte mich nur an und sagte, was ist los? Und ich sage, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht. Ich kann heute nicht. Naja, und am Ende, ich hatte relativ früh Briefing, glaube ich 10.30 Uhr morgens, deshalb bin ich auch relativ früh aufgestanden. Ich bin aber geprägt, dann kommen wir ja später sicherlich noch dazu zum Thema Glaubenssätzen. Also man zeigt keine Schwäche, denn sonst wird man nicht geliebt und du musst Karriere machen, um anderen Menschen zu zeigen, wer du bist. Und die waren so tief in mir verankert, diese Glaubenssätze, dass es für mich diese Option der Krankmeldung nicht gab. Ich wusste, ich muss da durch und ich werde diesen Flug machen, denn na, ich fliege auf einem großen Flugzeug mit 24 Kollegen, die mich brauchen als Führungskraft und mir war klar, ich mache das und umso näher die Zeit anrückte, dass ich ins Bad musste, dass ich wusste, ich muss losfahren, umso schlimmer wurde es, also Schweißausbrüche. Ich habe wirklich am ganzen Körper dieses Gefühl gehabt, ich bin wie taub überall Und mein Mann ist dann tatsächlich, ich hab Blödsinn erzählt, das war am Wochenende. Die sind gar nicht in die Schule gegangen, mein Sohn ist gar nicht in die Schule gegangen, sondern sie wollten in den Freizeitpark fahren, so war's. Und die sind dann relativ früh los, ich glaube um 8 oder so, und ich habe die dann auch noch verabschiedet. Und ich habe mich dann fertig gemacht wie in Trance und habe alles wirklich so, ich kann dir heute gar nicht mehr genau sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mich fertig gemacht, bin irgendwann ins Auto gestiegen, Koffer gepackt und auf dem Weg zum Flughafen, normalerweise höre ich immer laut Musik, ich telefoniere, ich bin immer gut drauf. Ich habe nichts gemacht. Es war einfach Stille in diesem Auto. Und umso mehr ich am Flughafen kam, umso schlimmer wurden die Symptome. Immer mehr, also ich war glitschnass, ne? Es war wirklich unangenehm. Und im Flughafen selber dann kurz vor meinem Briefingbeginn habe ich schon gemerkt, ich trinke keinen Kaffee, ich wollte nur Wasser, ich wollte auch nur alleine sein. Mein bester Freund war auch mit in der Crew, der hat immer schon gesagt, was ist mit dir los, du bist so blass. Ja, und so spitzte sich das immer mehr zu, bis dann...
Du bist nicht auf die Idee gekommen, nein, zu sagen, ich glaube, ich kann
nein,
nicht fliegen.
Ich hätte das nicht gemacht. Solange ich nicht umgekippt bin, hätte ich das nicht getan, weil meine inneren Treiber und Glaubenssätze so stark waren, dass ich gesagt habe, ich ziehe das durch. Mhm. Und ich mache die Geschichte ein bisschen kürzer. Als wir dann an Bord standen, weiß ich noch, da gab es diesen einen Moment, dass ich merkte die ganze Zeit, mir war das alles zu viel, was die Leute von mir wollten und hier war was und hier sollte ich reagieren und da sollte ich eine Antwort drauf haben in der Vorbereitung. Und irgendwann stehe ich vor diesem Panel, ganz banal, da kann man Temperatur und Licht einstellen auf so einem Flugzeug, und ich sage zu meinem Freund Norman, sage ich, du Norman, wie schaltet man Licht ein? Mhm. Dann guckt er mich an und sagt zu mir, bist du verrückt? Also wirklich so. Und dann sage ich, ja, Norman, ich weiß es nicht mehr. Und ab dem Moment war bei mir Duster. Also ich weiß nur noch, er hat mich dann genommen, ich habe mich hingesetzt, ich habe Rotz und Wasser geheult, von einer auf die andere Sekunde, und ich habe nur noch gesagt, ich sterbe. Und da hatte ich das Gefühl tatsächlich, entweder Schlaganfall oder Herzinfarkt, eins von beiden. Es war ein Gefühl von, es ist, also jetzt war es das. Ich hatte nur noch meinen Sohn vor Augen, meinen Mann vor Augen, und ich wusste, okay, das war's. Und dann wurde der Rettungsdienst gerufen und die haben mich dann tatsächlich in die Flughafenklinik gebracht. Mhm. So. Und wenn man das heute so, wenn man da heute drüber spricht, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen erstmal gar nicht so dramatisch an, aber wenn man in diesem Körper steckt und diese Gefühle plötzlich hat, die man nicht kontrollieren kann, die schon fast schmerzhaft sind und auch Todesängste hervorrufen. Ich hatte noch nie eine Panikattacke in meinem Leben zuvor. Heute weiß ich, dass es eine war. Das ist ein unglaublich erschreckendes Gefühl. Mhm. Ja, und dann saß ich in der Flugzeug.
Fühlt sich auch an wie Sterben.
Fühlt sich an wie, das wusste ich ja natürlich aber erst viel, viel später dann, was das Gefühl wirklich bedeutet. Und als ich dann in der Flughafenklinik saß, um auch hier tatsächlich ein Stück weit es kurz zu machen, kam irgendwann die Ärztin und sagte zu mir, Herr Bär, wie geht's Ihnen? Und sage ich, naja, wie soll es mir gehen? Was war's denn jetzt? Herzinfarkt, Schlaganfall, was habe ich? Und sie guckt mich an und sagt, nee, Herr Bär, Sie sind kerngesund, Ihre Werte sind perfekt. Sie sollten mal auf Ihre Psyche schauen.
Also das, was du da beschreibst, erstmal vielen Dank fürs Teilen, ist eigentlich der Klassiker eines schwer, schwer, schwer dysregulierten Nervensystems und ein Körper, der in großer Not ist. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass wir auch immer wieder über diese Symptome sprechen und auch ein bisschen rausarbeiten zusammen, welche Reise du danach angetreten bist und was du angefangen hast zu verstehen. Und warum so viele Menschen, die wie du über diesen Punkt hinweggehen, also obwohl der Körper sehr deutlich schreit und Signale sendet, ey Alter, geh mal Fuß vom Gas, wie wir darauf geprägt sind, durchzuziehen.
Das ist das Erschreckende, denn heute, wenn ich drüber nachdenke, ich werde ganz oft gefragt, ja, wie früh hast du das gemerkt? Wie stark der Körper darin ist, Dinge auch zu verdrängen und nicht wahrhaben zu wollen. Und heute weiß ich, ich hatte schon bestimmt 2 Jahre zuvor diese Symptome. Also ich hatte ja immer wieder diese Beklemmungsgefühle und immer wieder dieses, also ich habe ja über Jahre hinweg das Thema Zahnschmerzen, die mich begleitet.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
Das ist etwas, da habe ich nie hingeschaut. Und was ich sagen kann, ich war ja die letzten Monate, bevor dieser Zusammenbruch kam, es ist wirklich ungelogen, ich war fast alle 2 Wochen, teilweise sogar einmal die Woche beim Zahnarzt. Ich hatte ständig Zahnschmerzen und immer wieder, jetzt kenne ich den Zahnarzt sehr, sehr gut und da kommen wir bestimmt auch noch drauf, das Thema Zähne ist ja für mich ein ganz besonderes Thema. Ich wusste aber erstmal gar nicht, in welchem Zusammenhang sozusagen die Erfahrung aus der Kindheit mit dem, was heute passiert ist, wie das zusammengehangen hat.
Körpererinnerung.
Genau. Und am Ende war es so Wahnsinn, weil jedes Mal, wenn ich beim Zahnarzt war, es war schon so, dass mich die Zahnarzthelferinnen, die kannten mich schon per Vornamen, ne? Also es war unglaublich, dass ich jedes Mal die gleiche Antwort bekommen habe: Christian, da ist nichts. Da ist nichts. Wir haben geröntgt, wir haben gemacht, da ist nichts. Du hast kerngesunde Zähne, es ist alles gut. Und ich sage, aber wo kommen die Schmerzen her? Und da hätte ich eigentlich schon viel früher reagieren sollen. Aber bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, wie stark das Thema Psychosomatik, also Psyche, ne, und Somatik, der Körper, wie stark die miteinander interagieren. Und dein Körper, die Sollbruchstelle, mir hat eine Psychologin damals gesagt, jeder Mensch hat eine Sollbruchstelle. Bei mir sind es die Zähne gewesen, wie stark die reagieren. Und sie werden immer stärker, wenn man sie nicht wahrnehmen möchte. Mhm. Und genau so war es.
Mhm. Ich finde diese Geschichte, die wir jetzt ergründen, wenn du sie ja nochmal erzählen magst. Also es gibt so viele Geschichten aus deiner Biografie, wir könnten eine ganze Staffel zusammen machen. Wirklich, ich könnte mich mit dir 10 Folgen lang über Trauma und über Körpererinnerungen unterhalten.
Du gerne, ich habe Zeit.
Aber ich würde mit der Zahngeschichte sehr gerne anfangen, weil diffuse chronische Schmerzen bei Trauma ebenfalls recht klassisch sind und sehr typisch und die Menschen eine hohe Leidensgeschichte mit sich bringen, wie du ja auch, weil man nichts findet und man irgendwann denkt, ich bilde mir das ein, dann ist dieser Begriff Psychosomatik auch immer noch ein bisschen falsch geprägt, weil es hat nichts damit zu tun, dass man sich das einbildet.
Richtig.
Und deine Geschichte finde ich so eindrucksvoll, wie der Körper Trauma speichert, weil das Thema Zähne ist mit dir mit einem schwer traumatischen Ereignis verbunden gewesen, als du sehr klein warst. Mhm. Mit der Bitte, dass du gut auf dich achtest, wenn du darüber sprichst.
Das tue ich. Es kann passieren, dass wie immer Tränen in die Augen schießen.
Das ist völlig in Ordnung.
Es ist auch nach ganz vielen Momenten, wo ich es erzählen durfte, kommt es immer. Also ne, es ist einfach ein Thema trotz Bearbeitung. Es hat mich geprägt und ich bin so dankbar, dass ich heute so viele Dinge darüber weiß. Aber ich erzähle es gerne mal, wie es war. Ich war 6 Jahre alt und ich komme aus einem schwäbischen Dorf und ich war spielen, so wie man als Junge draußen spielt. In den wenigen Momenten. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte keine so eine schöne Kindheit, nicht wegen meiner Familie, sondern aufgrund der Zähne. Da komme ich aber noch dazu. Also bis zu dem Zeitpunkt war eben noch alles in Ordnung. Ich war spielen. Wir waren auf der Straße und irgendwann macht es einen großen Schlag und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was ich heute weiß ist, ich habe am Bordstein gespielt und es kam ein Fahrradfahrer, der hat mich übersehen und hat mich mitgerissen und ich flog so ungeschickt mit den Zähnen auf dem Bordstein, dass es mir die Schneidezähne vorne rausgehauen hat. Und es waren nicht mehr die Milchzähne, es waren die echten. Und ich war blutüberströmt und ich habe wohl ganz viel geschrien und ne, in so einem kleinen Dorf, jeder kennt jeden, da sind sofort meine Eltern angesprungen gekommen und es war wohl ziemlich dramatisch, weil diese Zähne lagen da und irgendjemand hat wohl geistesgegenwärtig diese Zähne in eine Plastiktüte getan, hat die mein Vater mitgegeben. Mhm. Ganz genau weiß ich das heute nicht mehr, aber ich weiß eben, die wurden mitgegeben und wir waren dann auf dem Weg in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Und bis zu dem Zeitpunkt ja noch erstmal alles soweit in Ordnung. Und was dann da passiert ist, das ist am Ende des Tages das, was mich heute so stark beschäftigt. Denn ich wurde in dieser Notaufnahme als 6-Jähriger festgehalten von 5, 6 Menschen.
Das war vermutlich das Trauma.
Genau, das ist das, was ich auch heute, was ich in der tiefen traumatischen Therapie, in der Traumatherapie tatsächlich rausgefunden habe. Ich wurde also festgehalten von mehreren Krankenschwestern und auch von einem Arzt, weil man mir versucht hat, diese Zähne ohne Narkose einzusetzen. Und das hat man gemacht. Man hat mir diese Zähne also wieder reingedrückt ins Zahnfleisch, das muss man sich vorstellen, als 6-Jähriger, ohne Narkose und es waren Schmerzen. Ich kann mich erinnern, es waren Schmerzen, die mich zur Bewusstlosigkeit getrieben haben. Also ich war kurzzeitig bewusstlos.
Ich krieg's auch gerade. Komm, wir erden uns mal kurz.
Und ich kann dir auch viel danach gar nicht mehr erzählen, weil mein Gehirn hat, glaube ich, viele Dinge tatsächlich einfach, ich würde gar nicht sagen gelöscht, aber ist so verborgen gehalten, weil ich weiß noch genau, wie das Krankenhauszimmer ausgeschaut hat, das weiß ich noch. Ich könnte dir aber nicht mehr sagen, wer bei mir war. Also ich weiß durch Erzählung meiner Mutter, aber ich habe keine wirkliche Erinnerung daran. Und was das zur Folge hatte, diese Szene reinsetzen, daraus resultierte natürlich dann über Jahre hinweg, 8 Jahre lang, schwerstes Mobbing in der Schule, weil man es gesehen hat. Viel Gewalt. Ich war immer der Außenseiter zum Schluss. Dann kam hinzu, irgendwann nach 4, 5 Jahren mussten diese Zähne leider gezogen werden, weil sie nicht mehr angewachsen sind. Ich habe auch keine wirkliche gute Kindheit hinter mir, was das Thema einfach meinen Apfelbeißen angeht. Ne? Also solche Dinge durfte ich jahrelang nicht machen, weil immer die Gefahr war, diese Zähne fallen raus. Dann kam irgendwann der Moment, wo die gezogen werden mussten. Dann war die Sache, wie kriegen wir das hin, dass das niemand auffällt, weil ne, ich war dann 10, 11 Jahre alt, in der Anfang der Pubertät. Andere haben das natürlich dann auch gesehen und was ist passiert? Ich habe dann meine Eltern haben über mehrere Beziehungen dann eine Professorin gefunden in Ulm, damals in der Zahnklinik. Die hat sich meinem Thema angenommen und damals, ich meine, vor über 30 Jahren Implantate, das gab es in der Form alles noch gar nicht. Und sowieso nicht für Kinder. Und die hat mir dann eine Zahnspange entwickelt, wo künstliche Zähne vorne dran waren. Das war alles erstmal so gut und schön. Wie gesagt, wir könnten 10 Folgen jetzt darüber aufzeigen, wenn ich das alles erzähle. Es steht alles im Buch drin, wie, was ich erlebt habe. Aber was dann eben noch dazu kam zu diesem Erlebnis war, dass es irgendwann einen Moment gab, da waren wir beim Basketball oder Handball spielen in der Schule und mir ist die Zahnprothese rausgeflogen. Und das war der Moment, wo alle gesehen haben, was mein großes Geheimnis war, was ich fast 9 Jahre gelüftet habe, was ich 9 Jahre lang für mich behalten habe. Und damit war natürlich für mich die schlimmste Zeit meines Lebens angetreten. So, das ist nur so ein Nebeneffekt. Was ich dann eben jetzt gelernt habe, nach diesem ganzen Zusammenbruch etc., ist, dass genau dieses Traumata, was ich damals erlebt habe als 6-Jähriger, dass sich das seinen Weg über die ganzen Jahre, über 40 Jahre fast gesucht hat, um jetzt Raum haben zu wollen. Es wollte Raum haben, es wollte bearbeitet werden und ich kann dir nicht sagen, Kathi, wie viele Menschen, also wie viele Zahnärzte ich auch besucht habe, die mich auch ein Stück weit ausgelacht haben. Ne? Also keiner wollte dieses Thema auch ernst nehmen, weil immer jeder gesagt hat, ja, also sie haben nichts und für mich ist ein Zahnarzt ein wahnsinniger Vertrauensmensch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Zahnarzt gefunden habe, den ich heute immer noch habe und der hat sich dem Thema angenommen und der hat irgendwann verstanden, dass es Ängste sind, dass es ein Traumata ist, dass es nichts Organisches ist und dass ich immer kommen kann, wenn ich die Angst habe, weil er wusste, die Angst braucht ihren Raum.
Im Grunde genommen hat der kleine Junge, der du warst, versucht irgendwie Gehör zu finden und irgendwo zu landen.
Und bis heute ist es so, und dass dieses Thema Zähne mein Alarmsignal meines Körpers ist. Ist ein ziemlich aggressiver Vogel, der hier schreit. Ne? das ist immer noch mein Alarmsystem, das mir zeigt, hey, es ist gerade zu viel. Aber heute ist es anders besetzt. Heute gehe ich anders mit diesem Thema um.
Danke, dass du es geteilt hast, weil diese Geschichte auch für euch, ihr Lieben, immer eine Einladung ist, wenn ihr zu tun habt mit diffusen oder chronischen Schmerzen und ihr findet die Ursache nicht und es ist organisch alles abgeklärt, wirklich mal die Perspektive zu öffnen. Ich würde gerne eine Geschichte von mir teilen aus der jüngeren Vergangenheit. Ich habe mir mit 11 oder 12 Jahren den linken mittleren Außen, also den 5 Mittelfußknochen gebrochen. Und vor ungefähr 1,5 Jahren kam aufgrund einer Serie von Live-Events bei mir zum ersten Mal nach auch vielen Jahren Traumatherapie diese Zeit aufs Tablett, in der mein Vater eine große Rolle spielte in meinem Leben. Und zwar genau diese Zeit, 11, 12, 13 Jahre. Und ich hatte aus dem Nichts über Nacht meldete sich mein linker Fuß,
Wahnsinn,
dieser Außenknochen und hat so schlimm wehgetan. Und ich habe ungefähr 4 Monate gebraucht, um die Brücke zu schlagen zwischen den Themen in der Therapie, die gerade dran waren, und dem Schmerz im linken Mittelfuß. Und da lag ich in Akupunktur, als mir das bewusst wurde, manchmal kommt das ja in den verrücktesten Momenten ins Bewusstsein. Jetzt hat er uns verlassen übrigens.
Der kommt wieder.
Der kommt wahrscheinlich wieder.
Er wollte auch einmal bekannt werden.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn hört, aber aggressiv ist wahrscheinlich. Oder vielleicht sehr geltungsbedürftig. Und da liefen mir dann in der Akupunktur die Tränen, weil ich dachte, ja, dieses Kind oder dieses Mädchen, das ich damals war, das versucht einfach gesehen zu werden und irgendwie Anerkennung zu finden. Und ich habe einfach in dieser langen Auseinandersetzung mit Trauma und wie sich Trauma seinen Weg sucht ins Bewusstsein, mich so viel beschäftigt. Und ich liebe solche Geschichten wie deine, weil sie einfach uns zeigen, wie viel Genialität und auch wie viel Schönheit in Trauma steckt.
Total.
Und wie viel Weisheit in Trauma steckt.
Und das macht so wahnsinnig Spaß, es zu erkunden, yeah. Denn es gab ja auch so viele Situationen in meinem Leben, also wenn mein Mann heute hier wäre, dann könnte er sicherlich einiges dazu erzählen oder auch meine beste Freundin, die ja gerade auf unsere kleine Tochter aufpasst, wenn wir hier aufzeichnen, die mich seit 25 Jahren kennt. Ich habe ganz viele Jahre das Thema gehabt, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit in meinem Leben gebraucht habe. Und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich bekomme zu wenig Aufmerksamkeit,
habe
ich
krank geworden.
Richtig. Und habe mit Schmerzen angefangen. Also mein Körper hat mit Schmerzen begonnen. Und das ist etwas, was ich aus meiner Kindheit heraus kenne. Und das ist kein Vorwurf an meine Eltern. Dennoch ist es eine Tatsache. Meine Eltern waren sehr beruflich eingespannt. Und ich habe wenig Zeit mit ihnen verbringen dürfen. Und immer nur dann, wenn ich krank war oder wenn ich Schmerzen hatte, und das war auch der Moment, das Zahnthema, ne? Das war halt einfach der Moment, wo ich wichtig war, wo ich Aufmerksamkeit bekommen habe. Und das hat sich bis eben vor 2 Jahren in meinem Leben lang durchgezogen, dass ich mit Schmerzen und solchen Themen Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und heute weiß ich eben, dass es ganz andere Wege gibt und dass ich das auch gar nicht mehr brauche in der Form. Aber das ist so Wahnsinn, diesem Thema. Also ich bin dem ja sehr stark auf den Grund gegangen und ich wollte ja unbedingt wissen, wie hängt das alles miteinander zusammen. Ich war ja wahnsinnig neugierig, weil jetzt war ich schon am Boden, jetzt war ich schon im Grunde genommen am Tiefpunkt meines Lebens irgendwie angekommen und jetzt war mir eh klar, jetzt musst du aber auch einmal da durch. Und du merkst ja auch heute noch, ich meine, ich habe das Thema gut bearbeitet, trotzdem diese Kombination aus dieses Zahnthema, damit alles begann, dieses Thema Mobbing, Gewalt, alles was dazu spielt, ne, das ist ja, da sind ja ganz viele andere Themen auch heute. Ich gehe heute zum Beispiel immer noch nicht gerne alleine durch dunkle Gassen, kriege ich totale Panik, weil ich genau eben als Kind immer unter einer dunklen Brücke vermöbelt worden bin, jeden Tag und das Einzige, was ich schützen musste, waren meine Zähne. Also ne, meine größte Angst war immer, dass mir jemand ins Gesicht haut. Und das ist auch etwas, wir waren jetzt gerade erst in Hamburg am Wochenende und wir waren auf einem Konzert und wir mussten von dort aus durch so einen dunklen Waldweg, zwar mit vielen Menschen, aber es war trotzdem ein dunkler Waldweg, zur S-Bahn laufen. Und ich habe zu meiner besten Freundin gesagt, ich habe gerade nasse Hände. Also trotz dessen, dass andere Menschen da sind, ist es immer noch so tief in mir verankert. Ich hatte auch so ein ganz heftiges Erlebnis auf dem Oktoberfest vor 3 Jahren. Schon da hätte ich eigentlich wissen müssen oder hätte ich mir erörtern können, dass es was mit der Vergangenheit zu tun hat. Aber man wollte es halt einfach nie wahrhaben. Und ich kann nur sagen, in der heutigen Zeit, wie viele Menschen, und das erlebe ich jetzt auch gerade, egal auf Instagram oder die mich persönlich ansprechen durch das Buch, die sagen, hey Christian, ich habe da nie hingehört. Oder mir war gar nicht bewusst, dass manche Dinge, die in der Kindheit passiert sind, so viel Auswirkungen oder so viel Prägung haben für mein Leben. Und das ist etwas, deshalb spreche ich da auch so gerne darüber, weil ich Menschen zeigen möchte, hey, A, brauchst du dich dafür schämen und B, guck mal da genauer hin, weil ich war ja in einer psychosomatischen Klinik 10 Wochen lang und ich habe viel mit Menschen zu tun gehabt, die alle was hatten. Die eine hatte immer Übelkeit, die nächste Kopfschmerzen. Also es sind ganz unterschiedliche Facetten, was der Körper für Symptome hervorgerufen hat. Ne? Ich war jetzt mit meinen Zahnschmerzen natürlich der Einzige. Aber es ist total spannend. Also wirklich auch skurrile Sachen und die waren alle erklärbar.
Ja. Also diese Geschichte mit dem, ich arbeite ja auch mit Menschen im Coaching-Bereich traumasensibel und da kommt manchmal das Thema dann auch auf, weil es kommen tatsächlich auch einige, weil sie zum Beispiel immer krank sind und organisch ist alles abgeklärt, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, alles was dazugehört. Und irgendwann frage ich dann, wer hat sich denn um dich gekümmert, wie war denn das, als du klein warst und du krank warst? So, war da jemand? Und wenn man dann halt wenn unser Gehirn die Erfahrung macht, also da finde ich den Satz von Michaela Huber einfach so fantastisch, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Also als Kinder fangen wir an, unbewusst Strategien auszuprobieren.
Absolut.
Und die Strategie, die erfolgreich ist, da macht das Gehirn dann Apple S, also sprich speichern, dabei bleibe ich.
Genau.
Und ich alleine darüber mal zu sprechen und sich aber auch gleichzeitig zu erlauben, das differenziert zu betrachten und nochmal nicht daraus zu machen, ja, du bildest dir das ein, du willst ja nur Aufmerksamkeit, sondern
und
wir
den
müssen,
Satz habe ich auch oft genug gehört. Ne?
Klar, weil wir müssen verstehen, wie überlebensnotwendig es ist, wenn wir klein sind. Und das liebe ich an deinem Buch und auch an dieser ganzen Arbeit, die du da gerade in die Welt trägst. Darüber müssen wir anfangen zu sprechen, weil ich hatte jetzt auch wie du das Glück, ich habe immer eine große Neugier mitgebracht und ich versuche die Menschen immer einzuladen, ihre Angst, weil ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil viele sagen auch, ich habe Angst vor dem, was ich finden könnte.
Ja, ja.
War das bei dir auch so?
Das war bei mir auch eine Zeit lang so, weil ich Angst hatte tatsächlich, dass es auch vielleicht etwas ist, was ich gar nicht bearbeiten kann. Ne? Also ich und ich hatte auch großen, ich nenne es heute gar nicht mehr Angst, sondern ich hatte großen Respekt davor, in diese Vergangenheit zu gehen und da wirklich zu kramen. Also wirklich in der tiefen psychologischen Anwendung auch zu gucken, wie war das in der Klinik? Wer war da bei mir? Ne? Ich habe so ein paar Puzzleteile habe ich wiedergefunden. Das war ganz spannend. Ich hätte gar nicht für möglich gehalten, dass das wirklich geht, aber es geht. Und es ist einfach so unglaublich bereichernd auch ein Stück weit. Das kann ich heute sagen, wenn man diese Puzzleteile zusammensetzen kann, weil es tut zwar erstmal für den ersten Moment unfassbar weh, durch dieses Trauma zu gehen.
Ich hab Pflaster abreißen.
Total. Aber heute hilft es mir unglaublich.
Ja.
Und heute sage ich zum Beispiel auch, ich bin froh, dass es auch Ängste gibt, ne? Weil Angst ist ja nicht immer nur negativ. Angst ist ja auch etwas, was positiv ist, was mich zum Beispiel mein Leben lang auch davor geschützt hat, vielleicht in Situationen zu kommen, wo andere sich bewusst, also ich sag jetzt mal, ich würde jetzt niemals bergsteigen oder ich würde jetzt auch kein Bungee-Jumping machen, weil ich einfach wahnsinnige Höhenangst habe. Ja, und ich bin Flugbegleiter, aber das ist ein Unterschied, weil sie immer alle sagen, du bist der Flugbegleiter, wir haben Höhenangst. Das sind so Sachen, da habe ich Respekt und Angst davor, weil ich mein Leben so liebe und weil ich es einfach nicht machen möchte. Und heute habe ich aber nicht mehr den Anspruch zu sagen, ich muss es machen, um mir was zu beweisen, sondern ich mache das, wo ich sage, da bin ich glücklich damit, aber ich muss niemandem und vor allen Dingen mir selber nicht beweisen, dass ich jetzt von der Brücke springe. Aber erstmal zu lernen und zu akzeptieren, dass eben ein Trauma und dass Dinge aus der Kindheit, und das ist ja auch etwas übrigens, was ich in meinem Buch versuche, Eltern mitzugeben, wie stark wir als Eltern auch verantwortlich sind für dessen, wie wir unsere Kinder ein Stück weit prägen.
Ne?
Thema Glaubenssätze etc. Das ist so wichtig und das tut man sicherlich auch ganz oft unbewusst, aber mir ist es halt heute eben bewusst und deshalb spreche ich darüber. Und du sagst gerade auch, ja, darüber sprechen ist so wichtig. Wenn du dir einen Fuß brichst oder einen Arm, macht dir auch keinen Hehl drum, wenn ich sage, ich gehe zum Orthopäden oder zum Chirurgen. Aber wenn du was in der Psyche hast, das wird immer noch als riesen Tabuthema behandelt, weil man könnte ja sich schämen. Ich muss ehrlich gestehen, als ich dieses Buch geschrieben habe, war mir auch klar, es wird Menschen geben, die werden mir diesen Stempel verpassen. Heute,
gibt es die immer noch?
Die gibt es, ja. Und es gibt sicherlich Menschen, die sagen, ja, das ist der Christian, der hat eh einen Knall. Ne? Also mal ganz salopp gesagt. Das ist für mich aber völlig fein, weil ich weiß, ich habe für mich so dran gearbeitet, dass ich heute in einem Leben stehe, in dem ich unfassbar glücklich bin, in dem es mir unglaublich gut geht. Und ehrlicherweise bin ich meinen Zähnen auch ein Stück weit heute dankbar. Das hört sich total spirituell an und ich bin eigentlich gar kein spiritueller Mensch, aber wenn die sich melden, dann weiß ich, es ist gerade etwas zu viel. Es ist gerade etwas, wo ich hinschauen muss. Und das habe ich tatsächlich in den ganzen 2 Jahren Therapie gelernt. Und es funktioniert.
Mhm.
Und lustigerweise, 2-3 Tage später, ist das Thema wieder weg.
Mhm.
Und das war für mich das Allerschlimmste vor über 2 Jahren. Warum geht es nicht weg? Was meinst du, was ich mir, Ibuprofen, ne? Cremchen, ich war der beste Kunde in der Apotheke und nichts hat geholfen.
Ich weiß.
Nichts hat funktioniert.
Ich hatte jetzt vor gar nicht langer Zeit auch nochmal, das würde ich auch gerne noch erzählen, weil das für euch einfach so, so hilfreich ist, weil ich weiß, ganz viele da draußen haben mit solchen Themen zu tun und die Schulmedizin kann nicht helfen. Ich muss kurz ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere. Ich möchte es ein bisschen anonym lassen. Ich bin vor ein paar Wochen jemandem wieder begegnet, mit dem ich eine sehr schwierige Historie hatte. Und habe ich das schon erzählt, frage ich mich gerade. Egal, ich erzähle es nochmal. Und ich wusste, dass ich diesen Menschen wieder begegne. Mhm. Und eine Woche vorher bekomme ich in der rechten Ferse so Schmerzen, dass ich nicht mehr auftreten kann. Ich humpel nur noch und ich weiß aber mittlerweile, ich muss nicht zum Orthopäden. Mit dem Körper ist alles in Ordnung, das ist
so
was anderes.
Krass.
Und ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich bin noch über den Flughafen gehumpelt und so, weil das war im Ausland. Und dann findet diese Begegnung statt. Und ich wache am nächsten Morgen auf und die Schmerzen sind einfach
weg. Unfassbar.
Über Nacht verschwunden. Wirklich, ich übertreibe nicht. Ich konnte nicht mehr auftreten.
Ja.
Und ich mache mir dann natürlich da kurz drüber Gedanken. Okay, was war die Botschaft meines Körpers? Und ich arbeite dann auch mittlerweile mit Bildern. Also ich gehe irgendwo hin. Also meine Füße tun weh, weil ich ja irgendwo hingehe, wo ich auf jemanden stoße, der mich sehr verletzt hat. Das möchte der Körper vielleicht nicht. Und dann nehme ich noch die rechte Seite dazu, weil die rechte Körperhälfte steht für Abgrenzung. Und ich hatte irgendwie so im Nachhinein, habe ich es mir dann so zurechtgelegt, dass ich dachte, ich glaube, mein Körper hat die Befürchtung gehabt, ich könnte diesen Menschen wieder die Türen öffnen. Also meine Grenzen fallen lassen und sagen, ja, okay, komm, sind wir wieder gut.
Wahnsinn, was für ein Signal, der dir gesendet hat.
Genau.
Also eigentlich hat er dich da schon fast versucht, daran zu hindern, dahin zu gehen. Ne?
Ja, genau.
Das ist unfassbar.
Finde ich auch.
Ja, und ich glaube, das können nur Menschen nachvollziehen, die sich mit diesem Thema auch beschäftigt haben oder die Bereitschaft dafür haben. Ne? Weil es gibt sicherlich auch genügend Menschen, die sagen, ach, so ein Blödsinn. Und das hat, da hast du dir jetzt irgendwas verstaucht. Ne? Also ich habe das ja selbst erlebt, deshalb kann ich das auch so sagen. Aber ich kann halt eben heute sagen, und gerade auch mit deiner Geschichte, was du gerade erzählt hast, ich glaube fest daran, unser Körper ist ein Meisterwerk und ein Wunderwerk dessen. Und wir hören einfach alle viel zu wenig drauf hin. Entschuldigung. Wir hören einfach viel zu wenig zu, was der uns sagt. Und ich meine, ich habe selber jahrelang nicht hingehört. Ne? Und irgendwann, also ich würde behaupten, das war jetzt Stufe 3, sage ich jetzt mal. Und wenn du nicht dauerhaft nicht hinhörst, dann so erhöht er das auch bis irgendwann, bis dir der Fuß, sage ich mal, umknickt und du, keine Ahnung, gar nicht mal laufen kannst. So wie es bei mir war, wo es dann irgendwann mein Körper gesagt hat, okay, du hast jetzt so lange nicht hingehört, du willst es einfach nicht anders haben, so jetzt mache ich dir den gar aus. Und wenn du es dann nicht lernst, gut, dann machen wir halt weiter. Und ich glaube da mittlerweile total dran und ich bin sogar super dankbar dafür, dass wir dieses System in uns tragen.
Lass uns noch mal einmal kurz in diesen Juni, Juli, August 2024 gehen. Du bist untersucht worden nach deinem Breakdown oder nach deinem Shutdown eigentlich. Der Körper hat einfach, alle Systeme sind kollabiert. Und danach ging es für dich in eine psychosomatische Klinik. Ein Mensch, der vorher mit Psychotherapie keinerlei Berührung hatte, sich mit Glaubenssätzen noch nie beschäftigt hatte, wusste, es war schwierig. Also du bist relativ früh zu Hause ausgezogen. Du bist
18,
und hast aber auch eine Zeit lang vorher bei deinen Großeltern gewohnt. Die waren beide alkoholkrank. Aber du hast wahrscheinlich genau wie ich und viele andere gedacht, aber aus mir ist ja was geworden.
Ja.
So schlimm kann es ja nicht gewesen sein.
Genau.
Jetzt kommst du in diese psychosomatische Klinik. Und welche Welt eröffnet sich dir dort? Also was wird dir da plötzlich vor Augen geführt und was wird dir klar?
Wie viel Zeit haben wir?
Das meinte ich mit der, wir könnten eine Staffel machen.
Absolut. Also ich versuche mich wirklich, und es fällt mir nicht leicht bei dem Thema, mich kurz zu halten. Um vielleicht kurz vorweg zu sagen, ich war ja davor, also psychosomatische Klinik war ja sozusagen meine Endstation. Ich war davor bei einer Therapie, ich war damals zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, noch privat versichert. Es ging viel leichter, einen Therapeuten zu finden. Ich habe dann im Rahmen des Zusammenbruchs ja meine Arbeitszeit verändert. Ich habe Dinge losgelassen. Ich habe meinen Teamleiterjob hingeworfen.
Also du hast Parameter auch im Außen geändert.
Genau, das hat ganz viel geändert. Was zur Folge hatte, dass ich zurück in die Gesetzliche gegangen bin. Was da wieder raus das Thema hatte, dass ich keinen Psychotherapeut mehr gefunden habe in der gesetzlichen Versicherung, so schnell, wie ich ihn gebraucht hätte. Dann habe ich eine Familienaufstellung gemacht über eine Bekannte, über ein Coaching. Also ich habe echt ein paar Dinge vorweg gemacht, weil ich einfach auch wissen wollte, weil ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Auch ein Riesenthema. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, diese einmal in der Woche Sitzung, ich habe dann irgendwann einen Therapeuten gefunden tatsächlich, den habe ich übrigens erstmal selbst bezahlt aus der Not heraus. Ich habe aber gemerkt, einmal die Woche 50 Minuten, damit komme ich nicht weit. Das war so, also da war so eine tiefe Traurigkeit, da war so ein Schmerz in mir, ich war ja handlungsunfähig. Ich saß ja teilweise hier 3 Stunden am Esszimmertisch, habe einfach nur rausgeschaut und konnte gar nicht sagen, was ich tue. Also es war mir sehr bewusst, Gott sei Dank, dass überhaupt irgendwas nicht stimmte. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in diese psychosomatische Klinik. Jetzt kommt hinzu, ich war da bei einem Infoabend vorab und mir war klar, man hat kein Einzelzimmer, sondern man muss das Zimmer sich mit jemand gemeinsam teilen. Jetzt hört sich das für manche vielleicht banal an, aber für mich, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, ich habe mit 16 Jahren leider eine Erfahrung machen müssen mit einem Menschen, mit einem Mann, die mich sehr geprägt hat. Wir reden hier nicht über Vergewaltigung, aber...
Es war ein sexueller Übergriff
und es war mit in der Dunkelheit mit abschließender Tür. Und für mich war die größte Herausforderung zu wissen, ich muss mit einem fremden Mann, weil Männer müssen mit Männern ins Zimmer, Frauen mit Frauen, da sind sie noch sehr altmodisch in dieser Klinik gewesen, ich muss mit einem fremden Mann, den ich nicht kenne, in ein Zimmer. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das Zimmer ist, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Man hat mir nur erzählt, es ist gemütlich und groß genug. Und es kam der Moment, wo ich eben in diese Klinik rein bin und jetzt muss man sich vorstellen, ich hatte echt die wildesten Gedanken, ne? Weil erfolgreicher junger Kerl, ich habe wirklich viel Geld verdient, ich war erfolgreich bei meiner Airline, ich war erfolgreich als Influencer mit meinem Mann gemeinsam, wir haben uns was aufgebaut, ich habe mich immer sehr klar im Leben positioniert, ich habe einen tollen Freundeskreis, ich habe einen tollen Sohn gehabt, mittlerweile jetzt zwei tolle Kinder, also ich habe mich da überhaupt nicht gesehen, weil ne, wenn man so ein Bild von der Klinik hat, dann denkt man, man kommt da rein, man wird irgendwie eingesperrt. Sowas gibt es, es ist aber die Psychiatrie und nicht die Psychosomatik. Mhm. Auch da muss man Aufklärung betreiben, weil die Leute immer glauben, das ist alles das Gleiche. Überhaupt nicht. Also ich war nicht eingesperrt, ne? Ich war ein freier Mensch. Aber du kommst da halt rein, da sind halt 25 Patienten, 25 Zimmer hatten sie, genau 25 Patienten, alle mit einem Thema. Und du gehst da rein und du bist plötzlich nicht mehr der erfolgreiche Teamleiter und Flieger und der erfolgreiche Influencer, sondern du bist plötzlich der Christian mit einem großen Thema. Mhm. Und das war ganz komisch. Und dann kam ich da rein und da weiß ich noch, da war ein riesengroßes Aquarium. Da musste man sich erstmal hinsetzen und abwarten, bis man dann das Zimmer zugewiesen bekommen hat. Und dann war für mich eben dieser größte Moment, wo ich gewusst habe, okay, ich entscheide dann, ob ich da bleibe, wenn ich sehe, wer mit mir im Zimmer ist. Ich bin ins Zimmer reingekommen und da war schon mal der erste Schock, weil das Zimmer war so groß wie, ich würde sagen, unser Badezimmer gefühlt. Also klein. Ich konnte von meinem Bett, wenn ich die Hand ausgestreckt habe, dem Nachbarn die Hand geben. Mhm. Und es war für mich eine völlige Horrorvorstellung. Ja. Und auch da, ne, meine Glaubenssätze, du gibst nicht auf. In dem Fall waren sie tatsächlich mal positiv. Sie haben mir geholfen, weil ich hab gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal die erste Nacht an. Morgen kann ich immer noch gehen. Ja, und dann plötzlich war ich da, ne? Raus aus der Jeans, raus aus dem schicken Hemd, rein in den Jogginganzug und in die Schlappen. Genauso muss man sich's vorstellen, bequem, gemütlich, es war im Dezember, also es war kalt draußen. Ja, und plötzlich lernst du die Menschen da kennen. Und
dich?
Und mich. Und das Allerschlimmste, wirklich das Allerschlimmste für mich war, die ersten drei Wochen, ich mit mir selbst. Mhm. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich war immer getrieben mit anderen Menschen, immer raus, immer Hans Dampf in allen Gassen. Und plötzlich soll ich mich mit mir selber beschäftigen. Ich soll malen, ich soll Zeit mit mir verbringen, ich soll Musik hören, ich soll eine Serie angucken. Ich habe das die ersten drei Wochen nicht hingekriegt. Ne? Wir haben die Leute auch immer zurückgemerkt, Christian, du bist so hibbelig, was ist denn los mit dir? Ich kam nicht zur Ruhe.
Du sollst doch entspannen, du bist doch in der psychosomatischen Klinik.
Keine Chance, ich hatte keine Chance. Ich war, also wirklich, ich war nur am Telefon, ne? Also es war ganz furchtbar und ich habe selber gespürt, also so brauchst du hier gar nicht bleiben, weil so hat es keinen Zweck. Schön war dann, dass die Therapeutin mir gesagt hat, Herr Bär, geben Sie sich Zeit. Sie kommen schon runter. Und genau so war es dann auch. So nach drei Wochen konnte ich dann echt sagen, okay, jetzt habe ich gemerkt, wie ich plötzlich angefangen habe. Handy habe ich teilweise im Zimmer liegen lassen. Ich habe plötzlich angefangen, Hörbücher zu hören. Ich habe angefangen zu malen. Ich kann überhaupt nicht gut malen, aber ich habe innerhalb der Therapie, da gab es verschiedene Einheiten, unter anderem auch die Kunsttherapie, ich habe übers Malen den besten Zugang zu meiner Psyche bekommen.
Wunderbar.
Das war total spannend.
Habe ich schon öfter gehört, ja.
Ich habe da plötzlich Bilder generiert und gemalt, die nicht schön waren, aber ich wusste ja, was ich male und ich musste ja mehr darüber sprechen. Und das war für mich der Aufhänger. Ich konnte es viel besser plötzlich erklären, wenn ich was Bildliches da hatte. Und ich war plötzlich ein Riesenfan davon. Und ich habe angefangen zu malen. Ich habe plötzlich angefangen, Diamond Painting, weißt du, ob du das kennst, wo man so kleine Steinchen so auf so Schablonen kleben muss. Mhm. Stundenlang. Und plötzlich habe ich gemerkt, was bedeutet es eigentlich, ich mit mir selbst?
Ich hatte hier den Thomas im, jetzt fällt mir sein Nachname nicht ein, ist ja verrückt. Egal, das liegt sicherlich auch ein bisschen an der Hitze. Sollten übrigens die Kameras plötzlich ausgehen, dann lassen wir einfach weiterlaufen. Das liegt vielleicht auch an den Temperaturen. Der hatte eine schwere depressive Episode. Und der war lange in der Klinik, mehrere Monate. Und das, was ihm am meisten geholfen hat, der hat so eine Liste dann gemacht in seinem Buch auch, war Mandalas ausmalen.
Ja, bei mir war es Diamond Painting. Es ist ähnlich, ne? Also nur mit Steinchen bekleben. Und ich habe das total belächelt. Mandalas habe ich auch versucht, aber das fand ich langweilig. Mhm. Ich konnte mich bei dem Kleben, weil das ist eine monotone Arbeit, ne? Steinchen nehmen, aufkleben. Das war so, und ich habe plötzlich gemerkt, wie mein Geist anfing zu arbeiten. Ich bin in meine eigene Vergangenheit gereist. Ich habe plötzlich die Fragen hinterfragt, die mir der Therapeut gestellt hat. Und ich konnte wahnsinnig gut plötzlich anfangen, mich zu akzeptieren. Und auch einfach zu sagen, ja, ich bin der Christian mit den Themen, die er hat. Ne? Also ich habe mich ja lange geschämt dafür. Ich habe ja lange nie darüber erzählt. Also ich schreibe in diesem Buch über Themen aus meinem Leben, die wusste mein Mann nach 15 Jahren Beziehung nicht. Die wusste meine beste Freundin nach 25 Jahren Freundschaft nicht, weil ich mich geschämt habe.
Wie hat Björn reagiert? Wie hat dein Mann reagiert, als er das Buch gelesen hat?
Er hat lange gebraucht, bis er es lesen konnte, weil er tatsächlich natürlich die Phase, er war ja voll dabei, wo es mich mehr oder weniger eiskalt erwischt hat. Er hat sich sehr schwer getan, weil er natürlich auch die familiäre Geschichte kennt. Ne? Er hat jahrelang das erlebt. Ich sag jetzt mal, das Thema Narzissmus ist ein Riesenthema bei mir. Dann das Thema eben Up and Downs. Also er hat sich schwer getan, das zu lesen, weil er auch Angst, glaube ich, ein Stück weit davor hatte, Dinge noch zu erfahren, die ich vielleicht wirklich nie erzählt habe. Und so war es auch. Er hat es gelesen, er hat wahnsinnig viel geweint dabei, aber er hat mich auch, ich glaube, er sieht mich auch jetzt mit anderen Augen und versteht auch, also ein Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Thema Aufmerksamkeit. Warum wollte der Christian denn immer wieder Aufmerksamkeit und sagte, ja, du nimmst mich zu wenig in den Arm oder ich habe zu wenig Küsse bekommen oder heute warst du immer wieder nett zu mir. Ich glaube, er versteht durch dieses Buch ganz klar, woher das kam.
Mhm. Weil du wenig bekommen hast, einfach, als du klein warst.
Genau, und weil es der Moment, weil es die Möglichkeit war, darüber Aufmerksamkeit zu generieren. Ne? Und heute bin ich genug mit mir selbst. Heute kann ich das ganz anders, kann ich ganz anders damit umgehen und weiß, dass es nicht die Schuld des anderen ist, sondern dass es mein eigenes Bedürfnis ist und dass manche Dinge, manche Vorwürfe einfach gar nicht gerechtfertigt waren. Naja, und ja, er hat es gelesen und er hat es sogar zweimal gelesen und ja, er sieht mich, glaube ich, einfach mit anderen Augen dadurch.
Ich finde es so schön, weil so viele Menschen eben diese riesige Angst haben, sich zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu kommen, auch mit ihren Verletzungen in die Sichtbarkeit zu kommen, weil wir dann das Gefühl haben, dann sind wir noch angreifbarer. Ja. Aber ich mache doch die Erfahrung, dass das Gegenteil der Fall ist. Also, weil es gibt niemanden, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, wir sind alle traumatisiert, aber es sind sicherlich mehr Menschen traumatisiert, als uns das so klar ist.
Also nach dieser Veröffentlichung dieses Buches habe ich unfassbar viele Nachrichten, E-Mails, Sprachnachrichten bei Instagram bekommen. Wir hatten ja eine Show dazu, ich hatte mehrere Lesungen. Mir sind Menschen weinend in die Arme gefallen, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Und ich bin überrascht, auch jetzt, 3 Monate danach Veröffentlichung, was da immer noch passiert, ne, wie die Menschen sich plötzlich öffnen und sagen, ja, danke, dass du darüber sprichst. Also es ist wirklich, und ich würde fast behaupten, jeder, also ne, wir alle, jeder hat Glaubenssätze in seinem Leben, jeder hat eine Historie. Für den einen ist es prägender, für den anderen weniger. Aber ich würde auch so wie du sagen, also ich gefühlt aus dem Bauch heraus, was die der Zweite hat irgendein Thema.
Ja, wenn es reicht. Ja. Aber also auf jeden Fall.
Absolut.
Auf jeden Fall eine Menge. Nach deiner Erfahrung, also ich finde, also was mich total fasziniert an deiner Geschichte ist, dass es ja echt da muss ja etwas in dir so sich danach gesehnt haben, endlich in die Sichtbarkeit zu kommen mit dem ganzen Schmerz. Weil, gut, du hast es natürlich auch echt, also als es klar war, da gibt's Themen und ich muss die bearbeiten, dann hast du gesagt, ich bin all in. Und ich finde das auch total schön, dass du das teilst, weil wir gerade so eine Bewegung erfahren, wo so die Therapie so einen schlechten Ruf bekommt. Irgendwie, das alles Quatsch und das hilft alles nichts und so. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich finde auch Biografiearbeit extrem wichtig. Also die Brücken zu schlagen zur Vergangenheit und nicht einfach nur, nee, da reden wir nicht drüber, wir gucken jetzt nur noch nach vorne.
Also was ich sagen kann und was mir unglaublich wichtig ist, weil auch diesen Satz habe ich oft gehört, Therapie, das bringt doch alles nichts. Ja. Therapie bringt nur dann was, wenn du selber bereit bist, wirklich was verändern zu wollen. Wenn du bereit bist, Themen anzuschauen, dich da reinzubegeben, Ratschläge auch vielleicht versuchen umzusetzen und wirklich offen dafür bist, was vielleicht dein Gegenüber, Therapeut, Coach, Psychologe, wie auch immer, was der sagt, auch ein Stück weit anzunehmen und auch zu reflektieren und nicht in diese Abwehrhaltung zu gehen, weil dann nützt die beste Therapie nichts. Also
könnte ja auch ein Glaubenssatz sein, ja, ne? Therapie nützt nichts.
Vielleicht ein bisschen blöder Vergleich, was ich jetzt bringe, aber wenn du einen alkoholsüchtigen Menschen in die Therapie steckst gegen seinen Willen, dann wird der nicht geheilt. Du musst die Bereitschaft haben, dich zu öffnen und nur dann hast du auch eine Chance, geheilt zu werden. Und das ist mit der Psyche, mit den ganzen Traumata genau das Gleiche. Und ich bin ein großer Fan von der Therapie gewesen, weil es für mich ganz viele Anstöße gegeben hat, um Dinge zu hinterfragen. Und ja, man muss arbeiten. Es ist Arbeit. Es ist nicht einfach, ich lehne mich in den Stuhl zurück, höre mir an, was der Psychologe erzählt und dann werde ich wundergeheilt. Das ist totaler Blödsinn und ein totaler Irrglaube. Das ist Arbeit. Und ich habe wirklich 2 Jahre jetzt intensiv mit mir gearbeitet. Und es ist auch anstrengend, es ist auch super unangenehm und es ist mit ganz viel Tränen verbunden. Aber am Ende lohnt sich der Weg, wenn man diesen Weg gehen möchte. Denn keiner kann dich heilen, du kannst nur dich selbst heilen, aber du kannst eben durch die Unterstützung der Therapie ganz tolle Wege finden, um damit umzugehen.
Ich hatte neulich das Gespräch ist glaube ich auch ein Dreivierteljahr her, mit einem Freund, der mich zu Hause besuchte und sehr verzweifelt war, weil er ein ganz, ganz toller Mann, sieht super aus, ein großes Herz, ist erfolgreich und fand aber lange, lange, lange keine Partnerschaft oder ist immer in die falschen Konstrukte geraten. Und dann hat er sich sehr hilfesuchend an mich gewandt und hat gesagt, sag mir bitte, woran es liegt, weil ich verstehe es nicht. Da habe ich gesagt, okay, ich sage es dir jetzt einmal. Ich glaube, dass du ein schweres Bindungstrauma hast. Suche dir einen Therapeuten, nimm dir 2 Jahre Zeit, guck dir den Scheiß an, weil da ist es zu finden. Und dann hat er nie mehr darüber gesprochen und dann ist er den Weg aber gegangen, ohne mir das zu sagen. Und was der gerade für eine Entwicklung durchmacht und wie der immer mehr er selber wird, und das wäre vielleicht noch ganz schön, da nochmal tiefer einzusteigen in dieses, ich muss alles quasi ertragen. Übrigens, der aggressive Vogel ist zurück. Wir nennen ihn Horst.
Horst ist wieder da.
Horst ist wieder da.
Ich hoffe, dass es auch ein Männchen ist.
Man glaubt irgendwie, es ist ein Männchen, ne? Oder es ist eine Mama, die das Nest beschützt. Das könnte auch sein.
Ja, wir haben tatsächlich ein Nest hier im Busch.
Wahrscheinlich, vielleicht hören es die Menschen gar nicht, die uns gerade zuhören.
Sie möchte uns den Podcast versauen.
Was Glaubenssätze angeht, also wenn eine Überlebensstrategie und ich muss alles tun, um geliebt zu werden, ist ja mehr als ein Glaubenssatz. Ja. Es ist ja wirklich eine Überlebensstrategie, die uns aber, wenn sie aus dem Unterbewusstsein heraus wirkt, lebensbedrohlich begegnen kann oder uns eben in Zustände katapultieren kann, wo unser Leben wirklich in Gefahr gerät. Nach deiner Erfahrung, weil meine Erfahrung ist, es gibt tatsächlich Glaubenssätze, so wie es in der psychospirituellen Szene häufig gepredigt wird, die kommen ans Tageslicht und dann macht so und dann sind die weg. Sowas wie, über Geld spricht man nicht. So, das ist ja ein klassischer Glaubenssatz.
Ja, absolut.
Aber es gibt doch tief in uns abgelegte, internalisierte Glaubenssysteme, die gehen einfach viele, viele Etagen tiefer. Ich frage dich deswegen, weil wir ja häufig sehen, gerade auf Instagram, du bist genug und du musst einfach nur glauben, dass du genug bist. Aber wenn dein Unterbewusstsein sagt, ein Scheiß bist du, dann können wir nicht dagegen affirmieren.
Genau.
Also mich würden deine Gedanken und deine Worte dazu gerne hören, was diese wirklich tief abgelegten Programme sind es ja eigentlich betrifft.
Also unter anderem war ja ein tiefer Glaubenssatz, war ja, du musst leisten, um geliebt zu werden, oder du musst leisten, um dass du jemand bist in deinem Leben. Ne? Also sonst bist du nichts und du musst. Das habe ich ja sehr oft in meinem Leben gehört. Und diese Glaubenssätze haben diese Glaubenssätze haben meine eigentliche Persönlichkeit immer überschattet. Ja. Also ich wusste ganz lange gar nicht, wer bin ich eigentlich? Die Frage, die ich mir zum Beispiel gestellt habe, wer bin ich, wenn ich meine Teamleiterrolle ablege? Wer bin ich denn dann? Was kann ich überhaupt?
Das war bei mir Radio.
Siehst du? Und die Frage war ganz oft, wer ist dieser Christian, wenn er das nicht mehr hat?
Ich weiß.
Und spannend, Kathi, ich hatte erstmal keine Antwort drauf. Heute habe ich eine. Und ich habe ganz lange überlegt auch immer und ich habe mir auch manche Gedanken gar nicht erlaubt, weil ich einfach gedacht habe, nee, das kann es doch nicht gewesen sein. Und ich teile den gerne mit dir. Wenn du mich heute fragen würdest, würdest du in deinem Leben Dinge nochmal genauso machen, wie du sie die letzten Jahre gemacht hast, dann würde ich sagen, sie haben mich sicherlich bereichert und ich habe viel Erfahrung sammeln dürfen. Aber mit dem Wissen von heute, mit den Gefühlen von heute, mit diesem Zugang zu mir selbst, zu wissen, wer bin ich wirklich, wäre ich wahrscheinlich der Christian gewesen, der sein Leben lang Teilzeitflugbegleiter gewesen wäre, ohne Führungsverantwortung. Ich hätte nie Karriere gemacht. Ich hätte wahrscheinlich 5 Kinder, weil das ist mein Leben, hätte vielleicht einen Bauernhof mit ein paar Eseln und ein paar Kühen und so. Und hätte so, was ich jetzt gerade eben tue, denn ich bin aktuell in Elternzeit mit unserer 9 Monate alten Tochter und hätte mich einfach um meine Kinder gekümmert. Und hätte, das ist mein Leben. Das hört sich für den einen oder anderen draußen total banal an. Erst gestern habe ich bei Instagram eine Nachricht bekommen von einer Followerin, die geschrieben hat, ist dir dein Leben eigentlich zu langweilig, nur zu Hause zu sein? Dann denke ich, früher hätte mich das getriggert, heute schmunzeln. Ich denke mir, weißt du, wie verdammt glücklich ich bin? Weil Ich bin der Christian, der ich heute sein darf. Ich darf heute, und ich bin immer noch gerne Führungskraft, aber ich darf so führen, wie ich das möchte. Nicht, weil mir jemand auferlegt, wie ich zu führen habe, sondern ich führe mit meinem Herzen, mit meinem Verstand. Ich darf meine Kinder so erziehen, wie ich das glaube, dass es richtig ist, ohne dass mir Glaubenssätze sagen, aber das macht man nicht. Also jetzt als Beispiel, keine Ahnung, man darf keine Nudeln mit der Hand essen. Das ist ein banales Beispiel. Jetzt, ja, Mai, wenn das Kind einmal mit der Nudel, die Nudeln mit der Hand isst, dann sollst du es doch ausprobieren. Ne? Also ich merke das schon auch ganz oft, diese Diskrepanz zwischen was wurde mir auferlegt und wie lebe ich es heute. Und heute habe ich das Gefühl, ich bin ich. Freundschaften. Ich war ja ein Mensch, der immer viele Menschen um sich herum hatte. Und ich habe geglaubt, jeder, mit dem ich irgendwie 3 Tage länger Kontakt habe, ist ein Freund von mir. Heute sind, glaube ich, 5 Leute übrig geblieben von unzähligen. Ich schreibe in meinem Buch auch über das Thema toxische Freundschaften. Und was das Schöne daran ist, es gibt so viele Momente, wo ich hier alleine zu Hause, entweder jetzt, also klar, jetzt mit unserer Tochter, mein Sohn ist ja viel unterwegs durch die Schule und ne, dann mit 9 Jahren ist man viel draußen, aber ich bin viel alleine mit mir, unserer Tochter oder mit meinem Mann. Und es ist so unglaublich schön. Manche lachen halt immer noch und sagen zu mir, du und allein sein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich genieße das total und ich finde das so schön und ich habe heute endlich das Gefühl, der Christian mit 44 ist der, der er immer war, der aber nie ehrlich zu sich war die letzten Jahre, weil er sich nicht getraut hat, dass das vielleicht seine Bestimmung ist, dass das sein Leben ist, weil ich immer geglaubt habe, ich muss. Ne? Ich habe Dinge gemacht, das hört sich total blöd an, aber ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, um anderen zu beweisen, dass ich was kann.
Wir alle.
Schrecklich. Wie schrecklich ist es eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, wie viel Zeit ich in meinem Leben vergeudet habe für Dinge, die mir gar keinen Spaß gemacht haben. Die mich Energie gekostet haben und in denen ich nie gut war. Also auch so ein Beispiel, Kathi, das muss ich einfach kurz erzählen, weil es mir gerade in den Sinn kommt.
Bitte.
Ich musste jahrelang mit so vielen Mitarbeitern viele E-Mails schreiben. Ich hasse E-Mails schreiben.
Fühl ich.
Ich hasse. Fühl ich. Und weißt du, was das? Heute gehe ich noch einen Schritt weiter. Heute sage ich, ich glaube, ich habe eine Rechtschreibschwäche. Ich bin nicht gut darin. Ich bin gut im Reden. Ich kann Menschen überzeugen. Deshalb stehe ich vielleicht auch gerne auf einer Bühne oder quatsche über einen Podcast. Aber Schreiben ist für mich ein total, also bei einem Buch war es ein anderes Thema, weil es meine Geschichte war. Aber auf Dinge zu reagieren, die ich vielleicht nicht wirklich zum Ausdruck bringen kann, weil ich mich auch nicht gut genug darin auskenne, was ich in meiner Rolle früher immer tun musste. Abmahnungen schreiben mit rechtlichen Themen. Das hat mich gequält, das hat mich schlaflose Nächte gekostet. Und heute denke ich mir, ich bin so dankbar, dass ich es nicht mehr machen muss. Ich bin so dankbar, dass ich auch zu sagen, ich habe wahrscheinlich eine Rechtschreibschwäche, weil ich merke einfach oft gar nicht, da fehlt ein Komma, da habe ich mich verschrieben. Heute kann ich darüber stehen und kann lachen. Das hätte vor 3 Jahren, hätte ich mich noch geschämt. Das hätte ich niemals zum Ausdruck gebracht. Aber das möchte ich nur damit sagen. Ich bin so bei mir. Ich bin so glücklich mit dem. Und ich stehe dazu, dass ich Defizite habe. Und man darf die auch haben.
2 tiefgründige Fragen gegen Ende. Anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Geht es vielleicht am Ende gar nicht darum, etwas groß an uns zu verändern oder was abzulegen oder loszuwerden, sondern eher darum, der Mensch zu werden, der wir in Wahrheit sind und auch das in uns, was fehlerhaft oder imperfekt ist, zu akzeptieren und in den Arm zu nehmen und nach Hause zu holen?
Ja, finde ich schon auch, weil es gibt gewisse Prägungen, es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die haben wir uns über Jahre antrainiert und die sind nicht von heute auf morgen weg. Das wäre gelogen. Und so wie das Beispiel Thema Angst. Ich könnte jetzt heute sagen, oh, mich nervt es, dass ich Angst habe, von Brücken zu springen. Ich will auch mal mutig sein oder ich möchte auch mal durch einen dunklen Gang gehen, ohne nasse Hände zu bekommen. Warum? Also es ist ein Teil meiner Persönlichkeit und ich finde, die größere Kunst ist, als zu sagen, ich mach's jetzt einfach und bin dann danach total stolz und kann allen sagen, hey, ich habe mich getraut, ist für mich zu akzeptieren, dass sie da ist und dass sie vielleicht auch ein Stück weit ein Teil meines Lebens ist, der mich vielleicht, wie gesagt, beschützt oder auch der einfach zu mir gehört und den ich einfach akzeptiere und liebevoll umarme und sage, so wie übrigens auch meine Zahnschmerzen, die manchmal immer noch kommen, wenn ich Stress habe und sage, hey, und auch das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber ich sag dann wirklich, hey, was habt ihr denn wieder für ein Thema mit mir? Also ich spreche mit meinen Symptomen, total crazy,
mache ich,
hilft. Und ich finde es total cool. Also ich mag ja auch die Herausforderung und ich möchte gar nicht perfekt sein. Deshalb finde ich es auch total gut, dass man mit seinen, ich nenne sie jetzt bewusst mal Schwächen, mit seinen Defiziten, mit seinen unangenehmen Teilen in seinem Leben, dass man sich damit auch arrangiert, weil sie gehören einfach dazu und sie werden, und im Übrigen, wenn man sie nicht akzeptiert, dann kommen sie noch in viel heftigerer Form und suchen sich immer wieder einen Weg, um sich zu präsentieren, weil sie wollen ja auch gehört und wahrgenommen werden.
Spult das zurück und hört das nochmal.
Sagt ein weiser 44-jähriger Mann.
Spult das zurück und hört das nochmal. Welche innere Überzeugung über dich selbst war die größte Lüge?
Oh, wow. Welche größte Überzeugung? Kannst du es nochmal sagen?
Welche innere Überzeugung über dich selbst, die du in dir abgelegt hast aufgrund deiner Geschichte, war die größte Lüge?
Wow, das ist eine Frage, die ist mir noch nie gestellt worden. Da muss ich jetzt mal ganz kurz schlucken.
Bitte. Weil das ist ja, was Glaubenssätze sind.
Ja.
Es sind Lügen.
Ich glaube, die größte, also wenn ich so drüber fliege, ist es eigentlich das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Dass ich eine Rolle gespielt habe, die ich eigentlich nie war und die ich nie sein wollte und die ich aufgrund anderer Menschen, Persönlichkeiten, familiärem Umfeld gelebt habe, die ich aber eigentlich nicht bin. Also ich meine jetzt beispielsweise, ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Ich bin ein Mensch, ich liebe Menschen, ich fördere gerne Menschen, ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Aber ich mag es nicht, Menschen zurechtzuweisen, Menschen
zu missionieren.
Danke, zu missionieren, das Wort hat mir gefehlt. Und das habe ich viele Jahre getan und musste es tun. Aber nicht, weil mich jemand gezwungen hat, sondern weil meine inneren Glaubenssätze mich dazu getrieben haben. Und ich bin ein Mensch, ich liebe Harmonie und ich liebe Good Vibes. Und ich habe viele Jahre das nicht gehabt. Und das war die größte Lüge, dass ich der strenge Christian bin, den ich immer vorgespielt habe. Das war ich nie. Und das war, glaube ich, auch der größte Fail in meinem System, weil mein System immer gewusst hat, das bist du nicht. Und das, was du hier tust, das widerspricht völlig deiner Persönlichkeit. Ich sage nur ein Wort, Empathie. Mir wurde immer gesagt, wo ist deine Empathie? Du hast zu viel Empathie. Und ich musste die ganz oft tatsächlich einfach wegschließen, weil sie da nicht hingehört hat, wo ich sie eigentlich gebraucht hätte. Und das war, glaube ich, eine ganz große Lüge. Und die war viele, viele Jahre.
Danke.
Ich danke dir.
Danke, dass ich dich besuchen durfte. Und danke für den tiefen und authentischen Austausch.
So gerne.
Trauma erkennt sich.
Ja, und ich glaube... ja, und ich kann nur immer wieder sagen, mit diesem Buch, was ich geschaffen habe, Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch, das ist kein Ratgeber, weil ich bin kein Psychologe und kein Therapeut, sondern es ist meine Lebensgeschichte, in der ganz viel hoffentlich Inspiration, Mut und Anregung für Menschen da draußen steckt, die sich sicherlich in irgendeiner Geschichte, die ich da drin beschreibe, wiederfinden werden. Und da ist ganz viel Liebe, ganz viel Tränen sind da geflossen, als das Buch entstanden ist. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Menschen dadurch erreichen kann, die mehr auf sich und auf ihr Herz hören und einen Weg gehen, den sie deutlich glücklicher macht, als den sie vielleicht bisher gegangen sind.
Ich danke dir.
Dankeschön, liebe Katja.
Ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch.
Ich würde mich total freuen.
Ihr Lieben, wir hoffen, diese Folge hat euch berührt, euch viele wichtige Impulse und auch Erkenntnisse gebracht. Vielleicht ist die eine oder andere Tür aufgegangen, besonders was das Thema chronische Schmerzen angeht. Wirklich, da möchte ich eine Lanze für brechen. Es gibt einen Grund, warum die letzten Worte in diesem Podcast bleibt neugierig sind, weil Neugier öffnet Türen, Angst hält sie verschlossen. Also, bis zur nächsten Folge. Alle Links zu Christian, zu seinem Podcast, zu seinem Buch findet ihr wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr sie liked, wenn ihr einen Kommentar da lasst und eure Erfahrungen auch hier mit der Community teilt. Wenn ihr mich symbolisch für meine Arbeit auf einen Kaffee oder auf eine Pizza einladen möchtet, auch dazu gibt es Gelegenheit. Ihr findet auch das in den Shownotes. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Also, bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund. Und genau, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.